Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sendereihe Lebenshilfe. Was ist und wie heilt eine seelische Wunde? Körperliche Wunden sind oft gut sichtbar. Vielen Menschen sieht man an, dass sie Schwierigkeiten haben beim Gehen. Manche haben Narben oder ähnliche Merkmale, die auf frühere Verletzungen hindeuten. Einige Wunden sind harmlos und heilen rasch, ohne viel Großes zu tun. Andere sind so schwer, dass selbst nach intensiver medizinischer Betreuung nichts mehr so ist wie früher. Wie aber sieht es mit unseren seelischen Wunden aus? Was muss geschehen, damit ein Mensch heil werden kann? Darüber hören wir heute einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller. Er ist Chefarzt der Adula Klinik im Allgäu. Guten Morgen.
Guten Morgen an Sie und guten Morgen an die Hörer.
Dr. Stadtmüller, wer kommt denn zu Ihnen in die Adula Klinik?
Ja, die Adula Klinik ist eine Klinik für psychotherapeutische Medizin und Psychosomatik. Und entsprechend kommen Menschen zu uns, die in einer seelischen Notlage sind, in einer seelischen Krise, die zum Beispiel depressive Verstimmungen haben, sei es intensive, kürzer dauernde oder sich längere Zeit schon mit Niedergeschlagenheit quälen. Oder Menschen mit Angststörungen, das auch ein großer Teil der Bevölkerung ist. Menschen mit psychosomatischen Störungen im engeren Sinn, also funktionellen Beschwerden, das heißt körperlichen Beschwerden, die seelische Ursachen haben, wo man körperlich bei allen Untersuchungen nichts findet. Das sind einige der Hauptgruppen, sogenannte Persönlichkeitsstörungen, auch schwere Persönlichkeitsstörungen, das heißt, wo jemand an sich selber sehr leidet und andere auch an ihm sehr leiden, damit sich selber nicht zurechtkommt, das jetzt allgemeinsprachlich ausgedrückt.
Seit wann gibt es denn diese Klinik?
Ja, die Klinik ist gegründet 1996. Und der Träger ist Herr Dr. Reisach. Und ich habe die Klinik mit aufbauen können. Und das ist eine sehr, sehr schöne und sinnvolle Arbeit, die mich auch von Tag zu Tag doch sehr weitgehend erfüllt.
Eine Frage, die Hörerinnen und Hörer immer besonders interessiert. Nehmen Sie auch Kassenpatienten oder nur Privatversicherte?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben alle Möglichkeiten. Wir nehmen Patienten, die über die Krankenversicherung kommen, selbstverständlich, und die auch über die Rentenversicherung kommen, das heißt die Bundesversicherungsanstalt oder die Landesversicherungsanstalten, und auch Privatpatienten. Also wir sind ganz offen, das meiste sind Patienten, die über die Krankenversicherung kommen.
Also es scheitert auf jeden Fall nicht am Geldbeutel, wenn man zu Ihnen kommen möchte?
Nein, auf keinen Fall. Das ist auch unser Ziel. Unser Ziel ist nicht, eine Privatklinik in dem Sinne zu sein, dass es nur für Selbstzahler offen stünde. Da würden wir ja dann nur Menschen behandeln, die entsprechendes Portemonnaie haben. Also ich freue mich über jeden, der sehr viel Geld hat, und ich freue mich über jeden, der kein Geld hat. Um das mal klar zu sagen, und mir ist das auch ganz wichtig.
Gut, Dr. Stadtmüller, ich denke, wir werden dann jetzt gleich mit dem Thema beginnen. Was ist und wie heilt eine seelische Wunde? Darf ich Sie bitten, mit dem Vortrag zu beginnen?
Ja, danke schön. Ich möchte zuerst nochmal die Hörerinnen und Hörer ganz herzlich begrüßen. Wenn wir einen Moment innehalten, und das Wort wir benutze ich ganz bewusst, weil ich glaube, dass das nahezu für alle Menschen gilt, dann erkennen wir unschwer, dass wir niemanden kennen, der keinen Schmerz hat, der keine Wunden hat. Und unsere eigene Biografie zeigt uns, dass wir auch Wunden haben. Wunden hatten, die verheilt sind, aber noch als Wunden deutlich. Oder Wunden, die nie ganz verheilen konnten, die irgendwie abgekapselt sind. oder schwerende Wunden oder Verwundungen, die so stark sind, dass wir sie gar nicht wahrnehmen wollen, weil die Konfrontation mit dieser Verletzung wieder zu schmerzhaft wäre, so dass zur Conditio Humana, zur menschlichen Grundbedingung, offenbar zu gehören, scheint, dass der Mensch nicht sein kann ohne Schmerz. Und der Mensch nicht sein kann ohne verwundet zu werden und verwundet zu sein. Und in gewisser Weise ist das, wenn Sie das religiös lesen wollen, das Erbsünde-Thema, was da auch anklingt. Denn es heißt, in Schmerzen sollst du gebären. Und im Paradies gab es diese Schmerzen nicht. Jedenfalls kennen wir das Paradies als Menschen nicht als eine durchgehende eigene Erfahrung, sondern kennen diese Bedingung des Schmerzes. Und wir werden auch im Schmerz geboren. Für die meisten Kinder ist die, wenn sie geboren werden, die Babys, ist es erstmal schmerzlich. Für die Mütter ist es schmerzlich. Dass der Schmerz etwas ganz Tiefes ist. Thema heute ist aber nicht, was ich auch mal machen könnte, über den Schmerz zu sprechen, was ist der Sinn des Schmerzes. Sondern das Thema ist heute etwas spezifischer, zu sprechen über die seelische Wunde. Wir sprechen sehr viel von Traumatisierung, von Verletzung. Trauma ist so ein ganz allgemeiner, auch ins Zeitungsdeutsch, und in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangener Begriff. Und es ist gar nicht so klar, was eigentlich eine seelische Wunde ist. Auf der anderen Seite, jemand, der sich verletzt fühlt, geht sehr schnell in die Position, sich erniedrigt zu fühlen, sich ungerecht behandelt zu fühlen, und entsprechend sozusagen sein Schicksal abzulehnen, also mit seinem Schicksal zu hadern. Oder natürlich jemand, der ihm diese Wunde zugefügt hat oder vermeintlich zugefügt hat, auch nicht nur abzulehnen, sondern möglicherweise zu hassen oder Rachegefühle zu haben. Und das möchte ich hier gar nicht sofort bewerten. Worauf ich abheben möchte, ist, dass zu einer seelischen Wunde mindestens drei Dinge gehören. Und nicht nur eins von den dreien. Nämlich erstens eine äußere Ursache für die Wunde. Zweitens die individuelle Seele, die diese Verwundung so und so verarbeitet. Und drittens, die zwischenmenschliche Situation, sozusagen der Kontext. Und die gleiche Ursache, die einen Menschen sehr schwer verwunden kann, sozusagen zu Tode verwunden kann, ist für einen anderen Menschen vielleicht gar keine Verwundung. Man kann daran sehr rasch sehen, dass die äußere Ursache allein nicht das Ausmaß oder die Art der seelischen Wunde definiert. Sonst kommt darauf an, auf die individuelle Reaktionsbereitschaft eines Menschen. Und es kommt darauf an, auf die interpersonelle Situation, auf die zwischenmenschliche Situation. Wenn jemand nur die Frage nach der Schuld stellt, Wer ist schuld an der seelischen Wunde? Warum hat mir jemand das zugefügt? Und sozusagen in diesem Hadern, wie kann es sein, was hat es ausgelöst, ich lasse mir das nicht gefallen, dieser Mensch muss bestraft werden und so weiter, in dem Hader und in dem Rachgefühl bleibt, dann, das möchte ich als eine erste These Ihnen vor Augen stellen, dann wird es kaum eine Heilung geben. Solange der Mensch im Hader bleibt und allein in der Rache, im Racheimpuls, solange er die Schuld, sondern die Frage immer nur nach der Schuld stellt, ja, wenn jemand die Schuld nicht hätte, dann wäre alles gut und so weiter, dann wird es keinen innerseelischen Ausgleich geben, den man als Heilung dann bezeichnen kann. Wunden, seelische Wunden, sind nicht nur Nachteile. Seelische Wunden verhalten sich in gewisser Weise ähnlich wie körperliche Wunden. Wenn Sie zum Beispiel einen Beinbruch nehmen. Beinbruch ist verbunden mit einer Unfähigkeit zu gehen, es ist extrem schmerzhaft, möglicherweise kann es auch etwas gefährlich sein, je nachdem wie der Beinbruch ist. Ein Beinbruch kann vollständig heilen. Das heißt, die gesamte Funktion wird wiederhergestellt. Und gleichzeitig bleibt der Beinbruch immer sichtbar. Er bleibt immer sichtbar im Röntgenbild für einen guten Arzt, bleibt immer sichtbar, aha, hier ist mal was abgelaufen. Das heißt, die Wunde bleibt sichtbar. Viele bleiben auch wetterfühlig. Das heißt, sie spüren, wo ihre Wunde war. Und gleichzeitig ist es so, dass ein Knochen nie mehr dort bricht, wo er einmal gebrochen ist. Denn er ist an dieser Stelle, wo er einmal gebrochen ist und wieder zusammengewachsen ist, wieder geheilt ist, stärker als die Umgebung. Und ähnlich scheint es mir zu sein mit seelischen Wunden. Eine seelische Wunde, die ganz geheilt ist, und das ist jetzt die optimistische Seite des Vortrags. Eine seelische Wunde, die ganz geheilt ist, lässt eine Stelle zurück, die wahrscheinlich für sehr lange oder für immer spürbar ist. Der Mensch bleibt an der Stelle, wo er verwundet wurde, sensibel. Er bleibt empfindlich. Er ist empfindsam geworden. Und scheut natürlich eine erneute Verletzung. Das ist das eine. Das andere ist, dass es ein Vorteil sein kann, wenn eine Wunde geheilt ist, dass die Wunde jemand geholfen hat, diese Empfindsamkeit zu gewinnen. Und ich kenne eine nicht kleine Anzahl von Menschen, die dankbar geworden sind für eine einmal erlittene Wunde, nicht weil sie in ewiger Selbstkasteiung noch mehr Schmerzen, noch mehr Wunden wollen, das ist eine etwas zweischneidige Sache, sondern weil sie erkannt haben, ohne diese Verwundung hätte ich diese Schmerzen nicht gehabt. Aber ich hätte diese Sensibilität nicht gewonnen und damit diesen Reichtum und seelisch gesprochen diese Tiefe der Seele. Und große Menschen, ja, wenn Sie an unseren verstorbenen Papst denken, den man wirklich, glaube ich, als einen großen Menschen bezeichnen kann, große Menschen sind immer ausgezeichnet durch eine weite Seele und eine tiefe Berührbarkeit. Sie bleiben berührbar. Und diese Größe gibt es im äußeren Großen, beim Papst oder beim König, beim Präsidenten, und es gibt sie im äußeren Kleinen. Das ist der zweite Punkt, dass Verwundungen, wenn sie heilen, einem etwas geben können, was man vorher vor der Verwundung nicht hatte. Und ein weiterer Punkt, dass ein Vorteil von einer Verwundung sein kann, ist, dass ein Mensch eine viel tiefere Selbsterkenntnis bekommt. Ich möchte Ihnen im Folgenden seelische Wunden anhand, um es etwas plastischer zu machen, anhand von Beispielen nahebringen. Sehr verehrte Hörerin, sehr verehrter Hörer, ich möchte einige Beispiele zum Thema der seelischen Wunden machen. Ich mache ein erstes Beispiel. Wir nehmen einen kleinen Bub. Der Bub kommt eigentlich in ideale Verhältnisse, wird er hineingeboren. Ganz ideale Verhältnisse sind, wenn ein Kind schon vor der Empfängnis geliebt wird, das heißt, wenn es herbeigesehnt wird von den Eltern. In diesem Fall war es so, und das Kind wird geliebt, dann schon im Mutterleib sind die Eltern begeistert und es kommt zur Welt und die Eltern lieben das Kind und dem Kind geht es gut. Und natürlich hat es mal Ärger oder es hat mal Schmerzen und hat eben diese Basisgefühle, die wir alle zum Leben brauchen. Aber es fühlt sich wohl und es hat die Eltern um sich, vor allem die Mutter, die mit ihm spielt und sich freut und es herzt und es lange stillt und es geht diesem Kind sehr, sehr gut. Es wird nicht überfordert, es wird nicht unterfordert und es hat ganz viele Möglichkeiten, dieses Wunder der Außenwelt zu explorieren und sich selber auch kennenzulernen und so weiter. Und nach einer Zeit bekommt dieser kleine Bub eine Schwester. Und das ist kein Problem für ihn, weil er bekommt die Liebe der Mutter weiterhin. Und jetzt hat er noch eine kleine Schwester und das ist wunderbar. Und die Geschwister, auf seine ganz kleinkindliche Art, das ist da anderthalb Jahre vielleicht, liebt er diese Schwester auch und geht mit ihr um und findet das ganz toll und sieht auch, dass die Eltern beide Kinder lieben und damit geht es ihm weiter gut und er ist in nichts entscheidend eingeschränkt, sondern wird gefördert und bejaht, fürsorglich behandelt, geliebt und in seiner Wahrnehmung validiert. Das heißt, dass man seine Wahrnehmung immer wieder bejaht, ja, was du siehst, ist richtig, ja, was du dir denkst, ist wichtig und so weiter. Das ist ja etwas, was wir sehr brauchen, um gesunde und auch im guten Sinn selbstbewusste Menschen zu werden. So weit, so gut. Und als der kleine Bub 3 Jahre ungefähr alt wird, oder 4 Jahre, gibt es nochmal einen Nachwuchs, bekommt erneut eine kleine Schwester. Und leider ist es so, dass mit der Geburt dieser Schwester wird die Mutter sehr, sehr krank und muss sich schonen, muss lange liegen und kann nicht mehr viel aufstehen, kann nicht mehr heben und so. Was passiert? Der kleine Bub mit seinen 3 Jahren erlebt, dass die Mutter, die immer fröhlich um ihn herum war und immer mit ihm gespielt hat, und wenn er nachts aufgewacht ist, war die Mutter auch da und so weiter und so weiter und so weiter und ihm was vorgesungen hat und alles und ihn in jeder Hinsicht gefördert hat, dass diese Mutter als dieser fröhliche Widerpart, als dieses fröhliche Du plötzlich geschwächt ist. Und die Mutter als sozusagen Spielpartnerin, als die allernächste Bezugsperson, ist plötzlich fern. Sie spielt nicht mehr so, weil sie nicht kann. Und das ist für den Buben verwirrend und vor allem schmerzlich, weil er entbehrt die Mutter, so wie er sie kannte, so wie sie gut für ihn war. Er sieht vielleicht schon mit seinen 3 Jahren, weil man es ihm auch erklärt, ein, dass die Mutter das nicht mehr kann jetzt im Moment und dass sie ihn trotzdem weiterliebt und sie ist ja da und so weiter. Aber er empfindet einen Schmerz. Er empfindet eine Wunde. Die Mutter, die immer so fröhlich war und immer da war, ist jetzt nicht mehr so präsent als Spielkamerad und so weiter. Und wenn es ein sensibles Kind ist, dann wird es diese Veränderung sehr schmerzlich spüren. Und man kann sagen, dass dies eine Verwundung ist. Und was man daran sofort sieht, und so nenne ich Ihnen das Beispiel unter anderem, ist, dass an einer seelischen Verwundung niemand Schuld haben muss im moralischen Sinn. Die Mutter hat keine Schuld. Der Bub hat auch keine Schuld. Niemand hat in dem Sinn eine Schuld. Und gleichwohl gibt es eine Ursache, nämlich die Erkrankung der Mutter. Und das ist, scheint mir wichtig festzuhalten, dass es seelische Wunden ohne moralische Schuld gibt. Sie haben aber eine Auswirkung. Und es kann sein, dass der Bub das natürlich mit 3 Jahren dann wieder vergisst später und da wächst auf und entwickelt sich und die Mutter ist ja auch wieder gesund und die Bedingungen sind gut und so weiter. Und wenn er jemand ist, der sich aufgerufen fühlt, über sich selber nachzudenken, nachzuspüren oder das Abenteuer der eigenen Seele wirklich zu durchleben, ist es vielleicht mit größte Abenteuer, was wir überhaupt bescheiden können als Menschen, dann wird er sich vielleicht irgendwann, wenn er 30 ist oder 35 oder 40, wird er sich fragen, ja, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Warum habe ich diese Eigenschaften ausgebildet und nicht andere? Und der ehemalige Bub kann dazu kommen, zu sagen, tja, warum bin ich eigentlich, warum neige ich zu Wutanfällen? Wenn er zurückdenkt, stellt er fest, schon in der Pubertät hat er die Wutanfälle, schon vor der Pubertät, auch im frühen Erwachsenenalter, hat sich Freundschaften zerschlagen mit seinen Wutanfällen und später hat er auch diese Tendenz gehabt, hat ein bisschen gelernt, das abzuschleifen, ist etwas geduldiger geworden, vielleicht ist er sogar sehr geduldig geworden. Aber im Innern spürt er diesen Jähzorn, der immer wieder hochkommt. Und vielleicht fragt er sich, ja, wieso kommt's denn? Wieso bin ich denn so? Und vielleicht fragt er sich auch, ja, warum habe ich dieses starke Dominanzbedürfnis? Warum muss ich eigentlich immer die erste Geige spielen? Manchmal ist es ja auch stressvoll, die erste Geige spielen zu müssen. Es ist einfacher, jemand anderen den Intendantenposten zu geben. Kann man besser Geige üben zum Beispiel. Man muss nicht überall die erste Geige spielen. Und auch das kann ein Punkt sein, wo er sich fragt, ja, wie kommt das denn? Und jemand, den ich kenne, hat dann in seiner Eigentherapie, weil er etwas drunter gelitten hat, unter diesen Wutattacken, und sich gefragt hat, was soll's denn, was hat's denn auf sich mit meinem Dominanzbedürfnis, kam er dann darauf, es hat diese Wurzel. Es gab die Verletzung, als die Mutter erkrankt war, als der Bub 3 Jahre war. Und sozusagen diese Unmöglichkeit, die Mutter so zu haben, wie er sie hatte, hat in dem Buben Schmerz gemacht und hat die Tendenz gehabt, die Tendenz in ihm erwirkt, mit Wut etwas haben zu wollen oder die Situation zu dominieren. Und er erkennt plötzlich die alte Wunde. Er erkennt, dass es keine Schuld gab. Und er erkennt, welche Probleme aus der Wunde erwachsen sind, aber auch, welche Stärken er aus der Wunde gewonnen hat, weil er seine Fähigkeit, Stärke zu zeigen, seine Fähigkeit, auch andere Menschen im guten Sinn zu leiten, auch eine Position zu vertreten, Charakterstärke zu bewahren, und jemanden auch entgegenzutreten, hat er auch gewonnen aus dieser Wunde. Und so dass sich das Schmerzliche der Verwundung und das Positive, was dieser Mensch daraus gewonnen hat, und die Probleme, die er sich damit eingehandelt hat, sind ganz verbacken. Sie sind von der Persönlichkeit gar nicht mehr zu lösen. Sie sind im engeren Sinn ein Schicksal geworden. Und die Möglichkeit besteht, das Positive anzunehmen und die Wunde anzunehmen und gleichzeitig daran zu arbeiten, was an Reaktionen aus dieser Verwundung problematisch war. Es ist in dem Fall Jähzornausbrüche und überstarke Dominanztendenz. Aber in meiner Erfahrung als Psychotherapeut, die ist jetzt auch schon einige Jahrzehnte, geht es nicht, eine Wunde zu heilen, ohne zu akzeptieren, dass es das schmerzhafte Ereignis gegeben hat. Sozusagen zu bejahen, dass die Biografie so war, wie sie war. Das heißt nicht, es alles gut zu finden. Das heißt nur hinzusehen mit der Maxime, die abendländische Philosophie begründet hat, Gnoti Sauton, erkenne dich selbst, hinzublicken und die Stirn zu haben und den Mut zu haben, sich selbst zu erblicken, so wie man ist. liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nach diesem ersten Beispiel möchte ich es wagen, Ihnen ein zweites Beispiel vorzutragen, wo es um eine sehr viel schwerere seelische Verletzung geht. Das ist ein finsterer Untergrundstrom in unserer Gesellschaft, der zum Teil auch, leider Gottes, wie das auch in der Presse deutlich war, die Kirche nicht verschont hat. Und wo unser verstorbener Papst auch sehr tatkräftig eingegriffen hat, auch mit fast mit Härte und jedenfalls den Satz des Neuen Testaments, den Satz von Jesus Christus, die Wahrheit wird euch frei machen, beherzigt hat. Weil es steht nicht, das unter den Teppich kehren wird euch frei machen, sondern es steht, die Wahrheit wird euch frei machen. Ich meine das Problem des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Dies ist einerseits natürlich eine moralische Verrohung höchsten Grades. Auf der anderen Seite, und mir geht es jetzt sozusagen um das Psychologische und um die Möglichkeit, das zu heilen, ist es eine ganz schwere Verletzung. Meistens kommt es zu einem sexuellen Missbrauch von Kindern im engeren Familienkreis. Das weiß man sehr gut. Und darum ist auch jeder aufgerufen, in seinem Bekanntenkreis, in seinem Umfeld genau hinzuschauen. Der sexuelle Missbrauch von Kindern ist eine körperliche Verletzung und vor allem eine seelische Verletzung, weil das, was wir alle brauchen, als vor allem als kleine Kinder, verletzt wird, nämlich dass Nähe Schutz ist. Die häufigste Darstellung, glaube ich, der abendländischen Kunstgeschichte ist die Madonna mit dem Kind. Und zwar die Madonna, die das Kind im Arm hält. Ich habe mich häufig gefragt, warum ist dieses Bild eigentlich so häufig dargestellt? Es könnte es doch sein, die Madonna hält Jesus am Arm oder die Madonna spricht mit dem erwachsenen Jesus und das wäre doch noch viel interessanter und so weiter. Nein, nein, nein. Es ist immer Madonna mit dem Kind, was am allerhäufigsten dargestellt wird. Selten sieht man die Madonna stehen mit dem kleinen Jesusbuben an der Hand. Meistens sitzt sie und hält den kleinen Jesusbuben im Arm oder auf dem Schoß. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum wurde dieses Bild so häufig gemalt? Und ich erinnere mich, vor etlichen Jahren war ich mal in einer sehr großen Kirche in Venedig. Ich glaube, das ist die Frari-Kirche oder San Zanipolo, wo in einer Seitenkapelle auf der rechten Seite auch wieder eines dieser Bilder ist, ein wunderbares Bild von Giovanni Bellini, Madonna col Bambino. Die Madonna mit dem Jesusknaben. Und wieder habe ich mir gedacht, ja, Wunder ist wunderschön. Aber warum wird immer wieder dieses Bild gemalt? Und plötzlich fiel es mir ein, es fiel mir wirklich wie Schuppen von den Augen. Ja, weil das die Ursituation ist. Es ist die Ursituation, das Kind in den Armen der Mutter und es geht ihm gut, es bekommt die Nähe, es bekommt die Wärme, es spürt die Liebe und es bekommt die Nahrung aus der mütterlichen Brust und es bekommt alles, was es braucht, über diesen körperlichen Kontakt, über diese Nähe. vor allem auch den Schutz und die Liebe. Und wenn das gut geht in unserer Entwicklung, wenn wir das erfahren, was wir brauchen, dann haben wir sozusagen verinnerlicht eine Gleichung. Und die Gleichung heißt, Nähe ist Schutz. Und wer diese Gleichung tief verinnerlicht hat, der wird sich einigermaßen geschützt im Universum empfinden. Auch wenn es später schwere Schicksalsschläge gibt und so weiter. Er wird in sich selber ruhen. Und das Finstere und Schreckliche an der Verletzung, die durch sexuellen Missbrauch von Kindern passiert, ist, dass dieses Erlebnis ruiniert wird. Weil Nähe Verletzung ist. Und wenn jemand diese Gleichung verinnerlicht, Nähe ist Verletzung, dann ist es das Gegenteil von der Gleichung, die wir brauchen, nämlich Nähe ist Schutz. Und das ist der tiefe Grund, warum das eine so schwere Verletzung ist. Eine Verletzung im Übrigen, die auch schwer heilt. Und ich möchte etwas zu der Vorstellung oder der Meinung sagen, dass man ja doch Versöhnung anstreben muss und dass man sich versöhnen muss und dass man Ausgleich suchen muss und so weiter. Und das ist ja alles auch ganz schön. Nur ist meine Erfahrung, und das ist auch eine psychologische Einsicht, dass es ein zu schnell an Versöhnung gibt. Und es wird manchmal auch von einigen Leuten propagiert oder auch gepredigt, versöhn dich einfach ganz schnell. Und ich möchte ein Beispiel aus der körperlichen Medizin Ihnen geben, dass das illustriert. Wenn ein Mensch eine grobe Fleischwunde hat, die infiziert ist, also zum Beispiel eine Hundebisswunde oder was ähnliches, dann darf der Arzt eines nicht tun. Also eines darf er auf keinen Fall tun. Sonst macht er einen Kunstfehler und hat den Staatsanwalt auf dem Hals. Das ist diese Wunde zunähen. Obwohl, wenn die Wunde so weit klafft und blutet und es suppt da raus und es ist grässlich und die Muskulatur klafft, ist der natürliche Impuls, selbstverständlich, diese Wunde sofort zuzunähen, wenn man das überhaupt kann. Und genau das ist falsch. Genau das ist absolut falsch. Steht in jedem Lehrbuch. Warum? Es ist deshalb falsch, weil das oberflächliche Zunähen der Wunde für die Bakterien, die im Innern sind, bei jedem Hundebiss zum Beispiel, einen idealen Nährboden erzeugt. Sie haben dann eine feuchte Kammer, wo sie ideale Nährbedingungen haben für Bakterienwachstum. Die breiten sich im Innern aus, die können gar nicht mehr raus. Und es kommt dann zur Knochenentzündung oder ähnlichem oder Einschmelzung von Gewebe und so weiter. Also das schnelle Zunähen ist falsch. Was ist richtig? Richtig ist das Offenlassen erstens und zweitens das Reinigen der Wunde. Das Reinigen der Wunde ist aber schmerzhaft. Und noch mehr, man muss als ein guter Arzt diese Schächte der Wunde, die einzelnen Taschen der Wunde, aktiv aufsuchen, sondieren und dort Streifen einlegen, Leinenstreifen mit Antibiotika oder Desinfizierte, um die Wunde aktiv offen zu halten. Also der Beginn der Heilung ist das aktive Offenhalten der Wunde und nicht das Zunähen. bei einer infizierten Wunde. Der Grund ist, damit alle Eiter und alle Bakterien abfließen können und die Wunde vom Grunde her zuheilt. Die Wunde muss vom Grund her zuwachsen und zuheilen. Und das ist ein Analogon für seelische Wunden, die durch schwere, sozusagen infektiöse Verletzungen vom Typ sexueller Missbrauch von Kindern entstanden sind. Das drüber hinwegsehen, das schnell, es muss sich mal ausgesöhnt sein, es muss jetzt mal Versöhnung her, ohne zu wissen, wie das gehen soll, ist in gewisser Weise wie das Zunähen der Wunde oberflächlich. Und es führt dazu, dass das Gift innen einen optimalen Nährboden hat und die Seele sich verhärtet, sich vergiftet und in Racheimpulsen und Hass und Selbsthass sozusagen sich wie sich selber andaut, wie sich eigenverdaut, sodass die seelischen Kräfte geschwächt und gebunden werden. Und der richtige Weg ist, jemand zu helfen, diese Wunde sukzessive, allmählich anzusehen, so schrecklich es ist. Noch ein weiterer Aspekt dazu. Das Finstere am sexuellen Missbrauch von Kindern ist, dass es unter dem Mantel des Schweigens passiert und sogar unter einer Tabuisierung. Oft werden Kinder bedroht, wirklich bedroht. Wenn du darüber was sagst, dann tue ich dir was an oder bring dich um. Das ist nicht so selten. Also wenn sie einen Verdacht haben, gucken sie genau hin. Wenn eine seelische Wunde zu stark ist für uns, was machen wir dann? Mit unerträglichen Situationen haben wir als Menschen, so sind wir eben konstruiert, haben wir zwei Möglichkeiten umzugehen. Wir haben die Möglichkeit, erstens der Aggression, das heißt aktiv vorzugehen gegen die verwundende Ursache oder den Verwunder, mit dem Leitaffekt von Wut. Die Wut ist dazu da, um uns in eine Handlungsbereitschaft zu versetzen, um aktiv auch gegen etwas vorzugehen. Das ist sehr wertvoll. Kann zum Beispiel benutzt werden, um jemanden zu verteidigen. Mobilisieren wir unsere Wut, unsere Aggressionsbereitschaft, um jemanden Schutzbefohlenen gegen einen Aggressor zu verteidigen. Oder wir haben die zweite Möglichkeit, wir mobilisieren unsere Angst und fliehen. So Aggression und Flucht sind die beiden großen Möglichkeiten. Und es gibt eine dritte Möglichkeit, die ist auch natürlich, aber die wird seltener benutzt. Und zwar ist das die Möglichkeit, die psychologisch heißt Dissoziation. Das ist sozusagen eine Situation, wo ein Mensch, der nicht fliehen kann und nicht angreifen kann, aber in einer unerträglichen Situation kommt, wie zum Beispiel beim sexuellen Missbrauch von Kindern, mit seinem Leib in der Situation anwesend bleibt, weil er muss, und gleichzeitig mit seinem Gemüt und mit seinem Geist aus dem Körper sich entfernt. Und diese Möglichkeit ist eine Notbremse der Natur, die vorgesehen ist, dass nichts Pathologisches, aber es kann dazu kommen, dass jemand unter starken Verletzungen diese Möglichkeit der Dissoziation, des aus dem Körper weggehen, nicht mehr bei sich zu sein, sehr stark gelernt hat. Und dann kann das später ein Problem machen, dass bei jedem Schreckgeräusch oder allgemein schwierigen Situationen dieser Mensch diese Tendenz wieder aktiviert. Ich gehe aus meinem Körper raus, ich stehe neben mir. Und das macht, wenn es sehr stark ist, jemand das Leben sehr schwer oder kann ihn fast invalide machen. Und ich habe gelernt, dass es nicht hilfreich ist, so jemand zu sagen, ja, bleib doch bei dir, konzentrier dich doch, reiß dich zusammen und so weiter. Warum ist es nicht hilfreich? Weil dieser Mensch hat ja gelernt, mit einer unerträglichen Situation auf diese Weise umzugehen. Er wird nicht eine Überlebensstrategie, die er als kleines oder die sie als kleines Kind gelernt hat, aufgeben wegen eines Ratschlags. Und deshalb ist der erste Schritt nicht die Abwertung von einer Überlebensstrategie, also in dem Fall der Dissoziation aus dem Körper mit dem Geist und dem Gemüt herauszugehen, sondern die Anerkennung, also der erste Schritt ist in einer Therapie Dank und Ehrfurcht für die großartige Möglichkeit, gut zu überleben. Es gibt so eine Redewendung mit dem inneren Kind, dann könnte jemand zu sich selber sagen, ich danke dir, an den kindlichen Teil gerichtet, ich danke dir, dass du mich so gut hast überleben lassen, wie gut es dir möglich war. Und statte dir diesen Dank von Herzen ab. Und mehr, als dir möglich war, ist nicht zu verlangen. Und wenn dieser Dank statt Abwertung die Anerkennung und der Dank und die Ehrfurcht abgestattet wird, dann kommt es häufig dazu, dass eine innere tiefe Berührung ist, die spürbar ist, häufig durch ein warmes Gefühl im Oberbauch oder in der Brust und allermeistens mit Tränen. Und das ist der Moment, wo der Erwachsene wieder dem kindlichen Anteil in sich begegnet. Mit dem, was das Kind von dem Erwachsenen braucht. Das Kind braucht vom Erwachsenen immer drei Dinge. Erstens und vor allem den Schutz. Zweitens die liebevolle, fürsorgliche Achtung. Und drittens die Richtungsgebung. Das waren jetzt einige Aspekte zu diesem weiten Thema, wie können wir mit seelischen Wunden umgehen? Was ist und wie heilt eine seelische Wunde? Ich bedanke mich jetzt für die Aufmerksamkeit. Ich verabschiede mich jetzt von nach Berlin und verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Dr. Stadtmüller. Bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aus Berlin verabschiedet sich Katja Karif.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.